Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Joel, schönen guten Morgen. Eine Frage: Löst die KI uns demnächst ab und übernimmt die Weltherrschaft?
Wenn man Science-Fiction-Filmen glaubt, dann schon. Wenn man sich die Realität anschaut, glaube ich, ist es ein bisschen komplizierter. Also wir schauen mal, würde ich sagen. Ne?
Joel, und schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen ja nicht über Science-Fiction-Visionen und Utopien, sondern über ganz realistische Zustände und Entwicklungen im Bereich KI. Bevor wir einsteigen, sag bitte am besten selbst zwei Sätze über dich und warum du dich mit dem Thema KI so ausführlich beschäftigst.
Ja, Armin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Es ist ein ganz spannendes Thema, KI. Ich muss eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe in einer meiner Lehrveranstaltungen, damals war ich noch nicht Professor, sondern Dozent, hatte ich einen Studierenden so im November vor 3 Jahren, der hat die ganze Zeit auf dem iPad irgendwas mitlaufen gehabt, so Text, was so runtergescrollt ist. Und das hat mich total irritiert, weil er in der ersten Reihe saß. Und jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, hat er schnell was eingetippt. Und dann rollte so Text runter. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe ihm den Hinweis gegeben, dass eine Transkription bitte vorher mit mir abgestimmt werden sollte. Und dann meinte er ganz locker, nein, ich gebe das alles in eine KI ein und überprüfe, ob das, was Sie sagen, richtig ist.
Wow.
Das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat und wo ich beschlossen habe, ich glaube, mit diesem Thema muss ich mich beschäftigen. Und das war der Kickoff. Und seitdem habe ich mich mit KI intensiv auseinandergesetzt und auch dazu geforscht und bin nach wie vor sehr fasziniert. Auch wenn es Risiken und Gefahren birgt, glaube ich, es ist ein unglaubliches Potenzial, was da drin steckt. Und das hat mich fasziniert und so bin ich zum Thema gekommen.
Und das hat mich wiederum fasziniert, weil zuletzt hatten wir uns gesehen auf dem Wissenschaftskolloquium vom WEDK und von der GESOP, also Wissenschaftliches Institut für Systemische Organisationsberatung. Und dort hast du ja uns Teilnehmenden näher gebracht, wie man KI sinnvoll in welcher Form im Alltag auch anwendet. Und das fand ich eben so spannend. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre, Joel. Mhm. Du bist für mich nicht nur Professor Binkley, sondern du bist vor allen Dingen auch Joel, mit dem man sowohl fundiert, aber auch abends beim Bier locker über dieses Thema sprechen kann. Und das ist ja auch das, was für uns, ich sag mal, in 95% der Fälle auch wirklich wichtig ist. Wir sind ja größtenteils auf dieser Welt Anwender und nicht Wissenschaftler. Wir brauchen Hinweise, Unterstützung. Joel, wo kann uns KI unterstützen? Wo sind die Risiken? Wo sind Gefahren? Wo können wir Dinge besser machen? Und jetzt erstmal sehr gut gefallen, dass du uns damals auch einen Überblick gegeben hast über bestehende KI-Systeme und gesagt hast, hey, nutzt das in dem Bereich, das hat da Stärken, dafür würde ich eher das empfehlen. Mhm. Das finde ich ja super. Heute würde ich ja gerne mit dir, obwohl du ja kein Vertriebler bist, einen kurzen Blick auch werfen, so in den Bereich, wie kann man KI nutzen im Vertrieb? Also wir können Mitarbeitende oder vielleicht auch Führungskräfte, die jeden Tag im Vertrieb die Aufgabe haben, Informationen zu verarbeiten, ihren Alltag zu organisieren, auch Texte zu erstellen, Recherchen durchzuführen. Wie können diese heute schon, ich sag mal, gefahrenlos und gewinnbringend KI nutzen? Und wo geht auch die Reise hin? Worüber wir nicht sprechen werden, Joel, weil du ja auch sagst, du bist kein Vertriebsprofi, sind KI-Tools, die jetzt speziell so im Kontext CRM-Systeme eingesetzt werden, so Data Research und so weiter. Da gibt es genügend andere Expertinnen und Experten. Mit einem spreche ich demnächst über KI im CRM-Bereich. Wir wollen heute eher so über so klassische kaufmännische Anwendungen sprechen. Mhm. Das ist eben wieder noch so ein Begriff im Vorgespräch zugeworfen, Agenten, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Aber erstmal die Frage an dich, KI im Job, wo gibt es denn heute schon sinnvolle Anwendungsbereiche und wo wird es hingehen?
Also es gibt ein Problem, was wir Wissenschaftler haben, wenn wir uns mit KI beschäftigen. Das ist die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit. Und es ist hochwahrscheinlich, dass das, was ich heute dazu sage, in wenigen Wochen oder Monaten schon wieder durch neue Ereignisse überholt wird. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil hier schon sich die Entwicklungsgeschwindigkeit zeigt. Das heißt, Anwendungsfälle, die es vor einem halben Jahr noch gar nicht gab, sind heute Standard. Wenn wir so drauf schauen, dann ist es, glaube ich, die Reise, wo die KI im Job sozusagen die größte Wirkung entfaltet, ist immer ja die Frage, was hat das mit uns Menschen zu tun? Und da ist häufig die Sorge da, KI ersetzt mich. Und da kann ich, glaube ich, schon mal beruhigen. Es sieht im Moment nicht so aus, dass KI uns wirklich ersetzt. Was es aber wohl macht, ist, glaube ich, den Verkäufer, der zum Beispiel kein KI nutzt, der wird geschlagen von den Personen, die KI nutzen und verkaufen. Das ist etwas, wo man auch im Vertrieb, glaube ich, ganz viele Anwendungsbereiche hat, ob ich jetzt eine Idee habe und das in ein fertiges Angebot überführen möchte, ob ich Marketing nutzen möchte, bestimmte Kampagnen für verschiedene Medien gestalten oder auch so Routinegeschichten, Protokolle, Vertriebsprotokolle, Mails mit dem Unternehmenwissen zum Beispiel zu verknüpfen. Da gibt es viele spannende Anwendungsfälle. Und wenn wir uns so die Forschung anschauen, dann können wir so sagen, es gibt auf jeden Fall gute Nachweise, dass Einzelpersonen mit KI das Leistungsniveau von ganzen Teams erreichen können, die keine KI nutzen. Was heißt das? Wenn ich keine Ahnung habe von Vertrieb und Marketing, nehmen wir mal mich als Beispiel, dann ist das ja nicht mein Hauptgeschäft, sondern ich habe eben andere Aufgaben. Dann ist das natürlich durchaus hilfreich, dass ich mir über KI eine Rolle, eine virtuelle digitale Expertin heranziehen kann, die mit dem ganzen Wissen über Marketing und Vertrieb mich unterstützen kann. Ich glaube, das ist erstmal so der Hauptschwerpunkt des Einsatzes von KI. Gerade Einzelpersonen oder auch Teams, die KI nutzen, die schlagen dann auch Personen, die eben keine KI nutzen. Und dann muss man eben unterscheiden zwischen verschiedenen Aufgabenarten oder Anwendungsgebieten. Sind es Textaufgaben, dann ist das meistens ein bisschen kniffliger, das so hinzubekommen, dass es auch natürlich klingt. Wir kennen alle jetzt ja diese ChatGPT-Texte, ohne jetzt ChatGPT dann so herauszustellen. Das gilt natürlich für alle generative KI, die ein bisschen künstlich klingen oder nicht ganz rund, aber so oder so überschwänglich. Das mag im Marketing manchmal interessant sein, aber irgendwann merkt es, glaube ich, der Konsument auch und findet es dann langweilig, weil alles immer gleich klingt.
Ja, und die Algorithmen der Social Media Portale ja auch, ne? Die strafen das ja auch ab inzwischen.
Genau, das führt auch zu ganz kuriosen Auswüchsen, dass zum Beispiel dann auch Menschen wieder anfangen, Fehler einzubauen, um dadurch zu zeigen, es hat keine KI geschrieben. Finde ich auch eine spannende Geschichte. Also es gibt sehr große Produktivitätsgewinne, das zeigen auch Studien. Da gibt es so eine von 2025, die das ganz gut zeigt, von Calvino und so weiter. Gerade bei repetitiven oder eben sich wiederholenden, routinisierten Aufgaben. Und das ist natürlich immer auch ein Schub für Innovation, weil wenn ich diese Routine-Sachen über KI gut abdecken kann, habe ich ja wieder Raum und Kapazität frei, innovative Ideen zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, den man klar formulieren muss. KI übernimmt nicht alles, KI unterstützt, aber es weitet sich natürlich in alle Bereiche immer stärker aus, auch in Richtung, werden wir nachher wahrscheinlich noch drüber sprechen, über autonome Agenten, die dann über einen längeren Zeitraum auch viele Einzelhandlungen bündeln können in komplexe Projekte und die selbstständig durchführen können.
Joel, was du erzählst, macht mich natürlich ganz kribbelig, weil sowas will ich auch haben. Mhm. So wie ich haben aber wahrscheinlich auch viele, die jetzt mithören, die Erfahrung gemacht, ja, ich probiere sowas mal aus mit ChatGPT oder Claude oder Perplexity, nur ich stoße an Grenzen, weil wenn ich zum Beispiel Copilot von Microsoft, obwohl ich die Microsoft 365 Lizenz habe, nutzen will und sage, werte mal meine E-Mails aus, dann sagt er mir, nee, ist so nicht möglich, dann muss ich wahrscheinlich die Pro-Version kaufen. Und ich sag mal, wo ist denn, also grob Übersicht, Joel, bitte jetzt keine Riesenmatrix, aber grob Übersicht, was kann ich mit der kostenfreien Variante, wo brauche ich eine kostenpflichtige Variante und was kann ich denn heute schon als Laie auch tun, ohne da irgendwie groß in die Programmierung gehen zu können? Kannst du mal so einen kurzen Abriss geben, was da möglich ist?
Ja, also es ist sicherlich so die größte Hürde für Einsteiger, diese Systeme in ihrer Architektur so aufzubauen und zu nutzen, dass es nachher ohne großen Aufwand funktioniert. Was man klar sagen muss und was auch so meine Erfahrung ist, ich bin ja auch eher jemand, der das durch Try and Error und Learning by Doing alles herausgefunden hat.
Ja,
halt
Wissenschaftler, du musst ja
wissen. Ja, das ist dann jetzt auch keine experimentelle Reihe gewesen, die ich da gemacht habe, das muss man fairerweise auch sagen, sondern es ist einfach sehr viel ausprobieren und mal testen. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den ich jemandem mitgeben würde, der sagt, wie soll ich denn da rangehen? Viel auszuprobieren. Mein Vorgehen war immer, dass ich versucht habe, jeden Tag zu gucken, was mache ich gerade und wie könnte ich KI jetzt dort nutzen? Und da ich manchmal auch sehr faul bin, habe ich genau diese Frage dann in die KI eingegeben. Also irgendein Modell, ob es jetzt ChatGPT ist oder Claude oder Gemini, um so die großen Modelle mal zu nennen. Einfach den Anwendungsfall, den ich gerade bearbeitet habe, zum Beispiel, ich möchte meine Mails durchsuchen nach bestimmten Kriterien oder möchte eine Auflistung haben, wie viel Mail-Kontakt hatte ich mit welchem Kunden. Das habe ich dann in die KI eingegeben und gesagt, wie könnte ich das mit KI besser machen? Und das ist eigentlich ein relativ simples Vorgehen, aber dadurch habe ich dann sozusagen immer für einzelne Anwendungsfälle gelernt, wie man KI nutzen könnte. Ich habe nicht immer alles umgesetzt, muss man fairerweise sagen. Manchmal ist der Aufwand zu groß. Aber so grundsätzlich kann man vielleicht noch, du hattest ja auch nach konkreten Tools gefragt, vielleicht noch mal so ein bisschen ein paar Modelle herausnehmen und zeigen, was man mit denen ganz gut machen kann. Obwohl auch hier gilt, die Entwicklung ist so schnell, dass es sich auch wieder ändern kann.
Du meinst, also, ich sollte diesen Podcast nach 2 Wochen wieder löschen.
Wir müssen also eine Aktualisierung machen in einem halben Jahr. Okay. Also wenn ich Dinge recherchiere, dann nutze ich mittlerweile zum Beispiel kaum noch Google, sondern ich nutze eine KI, die nennt sich Perplexity. Perplexity hat den Vorteil, dass es eine Recherche mit Quellenangaben betreibt. Ähnlich wie bei Google, nur das Ganze kriegt man dann kuratiert vorgelegt. Das ist sehr hilfreich zum Beispiel, um zu gucken, was macht der Kunde XY gerade? Welche News gibt es gerade, die meinen Bereich beeinflussen? Oder welche Pain Points entwickeln sich gerade in meiner Branche? Welche Wettbewerber sind denn in der KI überhaupt sichtbar? Ein Thema, was einen ganzen eigenen Podcast füllen würde. Wie gehen wir denn damit um? Dann hast du sowas wie ChatGPT. Der Klassiker, weil es sehr stark verbreitet ist, ein schneller Allrounder, wenn ich Ideen mal kurz durchdenken will, Gesprächsleitfäden mir erstellen lassen will oder ein paar Rollenspiele. Nehmen wir es mal für den Betrieb. Ich möchte Einwandbehandlung üben. Also der Kunde hat irgendwelche Einwände und ich möchte mir sozusagen da ein Skript erstellen, mit dem ich gut darauf eingehen kann und da verschiedene Szenarien durchspielen. Schnelle Entwürfe für irgendwelche Marketingkampagnen oder so etwas. Das kann ich alles mit ChatGPT relativ einfach umsetzen. Ich persönlich nutze sehr viel auch Claude. Claude ist ein Modell, was lange so ein bisschen unterm Radar lief, aber in den letzten Monaten, letzten halben Jahr, dann doch auf die Überholspur geraten ist. Ein sehr
mächtiges Modell. Also Claude hört man jetzt ja allen Ortes. Ja. Das scheint ja wohl der heiße Scheiß zu sein.
Sehr mächtig, vor allem im Umgang mit längeren Texten und Dokumenten. Und das ist natürlich für mich, der sehr viel mit viel Text arbeitet, auch mit Grafiken, zum Beispiel statistischen Grafiken etc. das kann Claude alles gut verarbeiten. Und hier geht es dann eher vielleicht die Use Cases für Vertrieb mal zu gucken, so ein richtig durchdachtes Angebot zu erstellen auf der Basis von Informationen, die mir über Unternehmen oder so vorliegen. Wenn ich komplexe Argumentationen betreiben will oder eine Dokumentenanalyse, dann ist Claude super gut geeignet. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein Modell wie Gemini, mit dem ich auch Bilder erstellen kann. Auch ChatGPT hat das neue Modell, sehr gute Bildfunktionen. Das kann ich natürlich auch nutzen, um zum Beispiel Produktbilder zu erstellen oder in Kampagnen bestimmte Konsistenzen beizubehalten. Das ist die eine Welt, diese Tools zu nutzen, in der Regel über ein normales Chatfenster. Die andere Welt ist dann schon etwas anspruchsvoller, wenn ich die KI auf meinem Rechner arbeiten lasse. Und da gibt es dann eben von diesen großen Anbietern auch nochmal eigene Angebote. Bei ChatGPT wäre es Codex. Das wird natürlich stark im Coding-Bereich genutzt. Aber wir nehmen mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Unternehmen, da habe ich natürlich jede Menge Dokumente, die mein Unternehmen beschreiben. Ich habe irgendwelche Brand-Guidelines, irgendwelche Stil-Dokumente. Ich habe vielleicht auch schon einen eigenen Schreibstil entwickelt und so weiter. Diese Dokumente kann ich alle in einen Ordner auf meinem Rechner packen, diesen Ordner dann freigeben, zum Beispiel in Codex oder Claude Code. Und dann mit diesen Dokumenten arbeiten. Das ist sehr hilfreich, weil dann auch die Outputs, also das, was die KI generiert, auch wieder auf meinem Rechner gespeichert werden. Und das finde ich so einen Entwicklungsschritt, der sehr hilfreich ist, weil ich hier auch sehr komplexe Geschichten auf meinem Rechner dann mit den Dateien, die ich schon habe oder erstellen lasse, direkt am richtigen Ort verarbeite. Es entfällt praktisch immer dieses Hoch- und Runterladen, was ja auch immer, das ist ja nicht ganz unwichtig in der KI-Welt, Tokens kostet, also Leistung, die in der Regel bei allen Anbietern limitiert ist, bei einer bestimmten Größe. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist, wie kann ich das mit kostenlosen Varianten gut nutzen? Da ist meine Antwort, mit kostenlosen Varianten kann man KI nur sehr eingeschränkt nutzen. Das wäre so vielleicht die erste Botschaft. Die besten Ergebnisse und auch die besseren Modelle und die größeren Verarbeitungslimits bekomme ich eben in den Bezahlversionen. Das muss nicht jetzt die großen Abos sein. Die Pro-Abos reichen in der Regel, da kostet dann ChatGPT 20 Euro oder Claude kostet auch irgendwas um die 20 Euro. Gemini weiß ich es nicht genau, weil das häufig im Business-Kontext dann im Paket mit Google mit drin ist.
Und da sage ich auch immer, und das ist mir jetzt auch, also spätestens in dem Moment, wo wir beide über KI auf dem Kolloquium gesprochen haben, bewusst geworden, nimm auch mal ein bisschen Geld in die Hand, weil es ist am Ende nicht teurer als ein Netflix-Abo.
Ja.
Und dann teste ich eben mal eine Pro-Version aus von ChatGPT. Ich wollte jetzt mal dann irgendwann kündigen und die von Claude probieren und so weiter, um einfach ein Gespür zu bekommen, weil ich denke immer, gut, ich sag mal, als angestellte Person ist mal die Frage, ob man das privat bezahlt für seine Arbeit. Da haben sicherlich viele noch Hemmung. Aber als Selbstständige würde ich immer sagen, das ist ein Invest. Also sorry, wie viel Geld gebe ich für andere Dinge aus, die mir nicht weitergeholfen haben? Und das ist wirklich ja Existenzsicherung, ne?
Es ist letztendlich, sage ich immer, viermal Kaffee an einer Autobahnraststätte. Was im Vertrieb wahrscheinlich häufiger vorkommt. Dementsprechend könnte man überlegen, ob man den Kaffee von zu Hause mitnimmt und dafür ein Abo abschließt.
Zweimal bei Starbucks.
Zweimal bei Starbucks. Ja.
Du, meine Siebträgermaschine hat sich auch schon amortisiert, schon lange Zeit. Rechtfertigung gegenüber meiner Frau.
Also ich glaube, hier, um das Armin ganz kurz noch zu ergänzen. Ich glaube, wenn man wirklich gut damit arbeiten möchte, und die Betonung liegt hier auf Arbeiten, dann kommt man um die kostenpflichtigen Modelle nicht herum.
Ja.
Der Output ist ein anderer, die Qualität ist besser, auch so einfache Funktionen wie Memory-Funktionen funktionieren einfach besser. Je mehr Wissen ich in eine KI reingeben kann, desto besser ist auch mein Output. Und das ist auch so eine Grundregel, weswegen ich auch noch Fan bin von einem Tool, was vielleicht noch gar nicht so viele kennen. Notebook LM hat den Vorteil, wenn ich das nutze, dass ich den Quellenraum selber angeben kann, indem ich glaube, in der Free-Version kann ich 50 Quellen, in der Bezahlversion 300 Quellen. Und das können YouTube-Videos sein, das können Podcasts sein. Ich könnte dort zum Beispiel alle Folgen von Kundenzentriert in diesem Podcast über YouTube oder über Spotify mir herunterladen und dort als Quellen reingeben und dann dieses Wissen komplett nutzen, um neue Dinge zu erstellen. Ich kann damit neue Podcasts erstellen, ich kann Videos erstellen, ich kann Präsentationen erstellen. Ich kann aber auch, und das ist das Spannende im Lernkontext, wenn ich was Neues lernen möchte, kann ich mir zum Beispiel auch Quizzes erstellen lassen, Mindmaps und so weiter. Und alles basiert auf diesem Quellenraum. Also nur der Podcast kundenzentriert wird dann herangezogen als Quelle. Das ist sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel im Vertrieb bestimmte Restriktionen habe, wo ich komplexe Dokumente nutzen muss und nichts anderes dafür notwendig ist. Dann sind solche Tools natürlich Gold wert.
Also ich fasse mal zusammen, das war schon extrem wertvoll. Es gibt verschiedene Angebote, die auch alle ihre Stärken haben. Also das heißt, ich muss überlegen, was verwende ich wofür. Dank deines großartigen Inputs habe ich damals wie alle anderen dann in deinem Vortrag schon gesessen. Wir haben uns alle noch andere KI-Apps runtergeladen. Jetzt habe ich da 5 auf meinem Smartphone und auf meinem MacBook und kann sie entsprechend, wie du es hier beschrieben hast, für den jeweiligen Einsatzbereich einsetzen. Super. Zweites Learning: Du brauchst, wenn du mit einer KI intensiver und qualitativ besser arbeiten willst, auch eine Pro-Version. Kann ich bestätigen. Ich nutze momentan ChatGPT in der Pro-Version, habe entsprechende Projektordner, die befülle ich mit Dateien und ich merke, die Qualität des Outputs ist signifikant besser. Der Sprachstil ist immer besser, auch meinem ganz persönlichen Sprachstil entsprechend, wenn ich zum Beispiel Texte erstelle für LinkedIn. Das ist wirklich enorm wichtig. Mhm. Und man muss dranbleiben, die Entwicklung ist rasant schnell. Wie ist es jetzt mit den Agenten? Also ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen probiert und hat ChatGPT gesagt, filter mal meine E-Mails. Das ist häufig nicht möglich, weil dann eben die KI-Tools sagen, ich habe keinen Zugriff darauf. Also hast du da mal einen Tipp, wie geht man damit um, außer sich eine teure Beratungsagentur ins Haus zu holen?
Ich glaube, wir müssen erst noch den Zwischenschritt kurz ansprechen. Ich habe ihn so ein bisschen durchklingen lassen. Das sind diese Coding-Apps, nenne ich sie jetzt mal laienhaft. Also diese Apps, die ich auch lokal auf meinem Rechner laufen lassen kann und dafür eben auch ein Programm mir runterlade oder eine App mir runterlade. Das ist bei ChatGPT Codex oder bei Claude ist es Claude Code oder Claude Cowork, die es mir dann erlauben, auf meinem Rechner zu arbeiten. Hier fängt nämlich schon der erste Unterschied an zu den Modellen, zu den Modellnutzungen, wie ich sie vorhin skizziert habe. Hier brauche ich tatsächlich, und das beschreibst du ja auch gerade, Wissensbausteine, die ich der KI liefere. Zum Beispiel eben alle meine bisherigen Marketingkampagnen in einen Ordner packen. Und das ist dann der Wissensbaustein, mit dem die KI arbeitet. Und dann kriege ich ganz andere Ergebnisse, weil die KI Kontext nutzen kann. Das kann man natürlich auf die Spitze treiben. Ich habe zum Beispiel all mein Wissen, all meine Bücher, all meine Artikel, die ich jemals geschrieben habe, habe ich umgewandelt in ein maschinenlesbares Format, sogenannte Markdown-Dateien. Und dieses habe ich sozusagen als kompletten Wissenskosmos in ein Programm gepackt. Das nennt sich Obsidian. Und das lasse ich immer mitlaufen, so dass es immer meine Wissensbasis nutzt, um Antworten zu geben und das zu verknüpfen mit anderem. Und das kann man eben auch lokal auf seinem Rechner tun, indem ich eben alles in einen Ordner packe. Da wäre meine Empfehlung, mal kurz die KI zu fragen, wie kann ich das am besten in Markdown-Dateien umwandeln? Und da haben wir schon wieder das erste Learning, einfach immer die KI fragen. Und ich kann mir auch Prompts schreiben lassen von anderen KIs. Also ich frage Gemini zum Beispiel, schreib mir einen Prompt für Claude oder Claude Code. Oder ich frage ChatGPT, schreib mir einen Prompt für Gemini für dieses und dieses Thema. Auch das kann sehr hilfreich sein, um mein Prompting zu verbessern, weil die Eingabe ist auch nicht ganz unwichtig. Sie wird unwichtiger, weil die Modelle besser werden, uns zu lesen und sozusagen das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Aber es ist immer noch wichtig, dass ich eine gute Prompting-Struktur habe. Und jetzt kommen wir zu den Agenten. Sorry, dass ich da noch mal kurz aushole.
Ja, weil das richtig. Das sind
der Zwischenschritt.
Selbstverständlichkeiten, die aber für mich und ich denke und hoffe für viele Zuhörer auch eben extrem wichtig ist, weil es ist, sind für die meisten Menschen wirklich Gehversuche. Wir haben alle schon über ChatGPT uns ein Bild erstellen lassen, irgendwie ein Muppet-Bild vom Porträt oder vom Selfie, was sie gemacht haben. Wir haben alle schon mal Texte erstellt. Aber eben dieser nächste Schritt über Assistenten zu Agenten, das ist, da ist noch eine Menge Wissensbedarf. Mhm. Ja, von daher super. Ja.
Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, ich versuche es mal einfach runterzubrechen, ein Assistent, die klassische KI mit einem Chatfenster, die würde ich jetzt mal als Assistent bezeichnen, die reagiert eigentlich auf den Prompt und das verbundene Wissen, wenn ich ihm das mitgebe. Sei es ein Dokument, was ich hochlade oder ein Bild oder ein Ordner, den ich freigebe oder was auch immer. Dann ist aber erstmal Schluss. Alle Interaktionen, die danach folgen, muss ich eigentlich immer aktiv neu mit einem Prompt starten. Ein Agent, der läuft selbstständig im Hintergrund weiter und der arbeitet dann eben dort die Aufgaben ab, die ich ihm vorher gegeben habe oder die er zum Beispiel oder sie, KI ist ja eher weiblich, ne? Die künstliche Intelligenz, und meldet sich eigentlich nur, wenn eine Entscheidung notwendig ist. Das ist also nicht Frage-Antwort-Spiel, sondern beauftragen und laufen lassen. Klingt erstmal super. Die Schwierigkeit steckt am Anfang in der Gestaltung dieser Wissensarchitektur, die ich vorhin schon kurz skizziert habe. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt OpenClaw, das war so der erste, der lokal läuft, der mit Messenger-Apps verbunden werden konnte. Und der handelt dann eben in E-Mail-Ordnern, in Outlook, in Kalendern, in Browsern, in Dateien und so weiter. Ist eines der am schnellsten wachsenden Open-Source-Projekte gewesen, überhaupt, was es je gab. Und vielleicht mal so ein kleines Beispiel aus dem Vertriebsbereich. Da gab es einen Agenten, der hat eben per Mail in den USA irgendwas um die $4,000 Rabatt bei einem Autokauf ausgehandelt. Das hat der Agent selbstständig gemacht. Finde ich total witzig. Das könnte so ein Zukunftsszenario sein, dass Agenten mit Agenten handeln. Also ich sag nur noch, ich will ein Auto haben. Ich brauche das und das und dann schicke ich meinen Agenten los und der verhandelt in den Autohäusern mit den KI-Agenten innerhalb bestimmte Parameter. Das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber zeigt das Potenzial. Dann gibt es Hermes vielleicht auch noch als einen Agenten, der auch Open Source läuft. Der läuft auf dem eigenen Server. Die Daten bleiben alle lokal und so weiter. Der hat eine eingebaute Lernschleife. Das heißt, er lernt jedes Mal dazu und speichert sich das ab. Über die Zeit bekommt er natürlich einen enormen Kontext, den man nutzen kann. Nachteil ist bei allen Varianten immer die Datenschutz- und Sicherheitsperspektive. Gerade wenn Agenten lokal auf meinem Rechner laufen, benötigen sie bestimmte Rechte. Und wenn ich mich dann mit IT-Security, Cyber-Security nicht gut auskenne, ist die Gefahr recht groß, dass ich hier Schwachstellen öffne oder überhaupt nicht kenne, über die dann mein Rechner kompromittiert werden kann. Es ist also auch ein Cyber-Security-Thema damit verbunden. Deswegen würde ich nicht erfahrenen KI-Usern erstmal davon abraten, direkt mit solchen Agenten einzusteigen. Außer man hat vielleicht jemanden, der einen gut beraten kann, was so die Security-Perspektive angeht. Ich persönlich nutze keine Agenten auf meinem Rechner dieser Art, weil mir die Security noch nicht ausgereift genug ist. Es gibt dann so wilde Geschichten. Zeitlang war in den USA die kleinen Mac-Computer ausverkauft, weil alle, die sich gekauft haben, da den Agenten draufgepackt haben, damit der nichts kaputt machen kann und den dann Tag und Nacht haben laufen lassen. Das wäre eine Möglichkeit, habe ich mich aber noch nicht dazu durchringen können, das zu machen. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Coding-Agenten. Und das wäre so ein nächster Use-Case, den ich dir gleich noch skizzieren könnte, was ich alles denn Schönes an Apps zu meiner Unterstützung bauen kann. Man baut heute keine Excel-Listen mehr, sondern baut sich eine eigene App, die meine Eingaben in einer schönen Oberfläche entgegennimmt und mir in einem Dashboard wieder ausgibt, zum Beispiel.
Wow.
Für meine Reisekosten zum Beispiel gebaut. Ich kann auf dem Handy einfach meine Reisekosten eingeben, die werden in der Excel-Tabelle gespeichert und die kann ich dann wiederum mit dem Steuerberater teilen. Und das habe ich mir über einen Coding-Agenten, also in diesem Fall war das über Codex und Claude Code, habe ich mir das selber gebaut. Auch hier wieder ganz einfach zu testen, wenn ich Claude Code habe, kann ich da mal reingehen, auch über die Desktop-App von Claude. Gibt es oben einen Button, wo ich Claude Code angeben kann oder Claude Cowork und ich sage, ich brauche eine Reisekosten-App mit folgenden Faktoren, die mir wichtig sind. Ich möchte meine Kilometer selber eingeben. Ich habe 3 Adressen, die ich standardmäßig anfahre und ich brauche am Schluss eine Excel-Tabelle für meinen Steuerberater. Und dann baut die KI mir eine komplette Web-App.
Du merkst mich sprachlos, ja. die Frage ist ja immer, wahrscheinlich auch für 95% derer, die jetzt zuhören, kann ich das beherrschen? Weil es braucht ja schon, braucht es diese Idee, die gibst du jetzt ja. Dann ist ja die Frage, wo fordert man diese Ressource an? Informationen haben wir auch bekommen. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Also vielleicht nochmal ganz kurz zwischengeschoben, das Thema Datensicherheit, das würde ich nochmal ganz kurz hier mit erwähnen.
Wichtiger Punkt.
Ja, da hast du mir quasi die Frage schon vorweggenommen. Das wird ja sicherlich dazu führen, dass viele, die im Angestelltenverhältnis arbeiten, jetzt an der Stelle sagen, ach schade, ich würde ja gerne, aber wir dürfen ja nicht mal, ich sag mal, Facebook auf dem Firmenrechner nutzen. Mhm. Das heißt, das ist ein Riesenthema, aber ich denke, das wird sich lösen lassen, wie auch beim klassischen Internetbrowser. Ich weiß so, ich habe mal zu Beginn des Internets in einem Unternehmen gearbeitet, da gab es einen extra PC, einen extra Rechner, losgelöst vom Netz und nur da konnte man browsen über ein Modem. Ne? Ja. Das wäre ja heute auch nicht mehr denkbar, so eine Trennung. Das heißt, das Thema Datensicherheit wird sich sicherlich in den nächsten Jahren zugunsten der Datensicherheit auch weiterentwickeln, schätze ich, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Grundprinzipien, die man, glaube ich, jetzt schon einfach für sich adaptieren kann oder beachten kann. Keine Persönlichkeitsdaten in die Modelle reingeben. Das heißt, ich schwärze oder ich nehme eben Namen raus. Das lässt sich ja in einem Word-Dokument, nehmen wir mal, da steht überall her, X hat bla 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 Interesse mit seinem Unternehmen, das und das Produkt zu kaufen und alle weiteren persönlichen Daten. Dann kann ich ja über zum Beispiel Steuerung H oder die Suchen- und Ersetzen-Funktion den Namen einfach austauschen gegen X und das Unternehmen gegen Y. Dann habe ich schon ein gut anonymisiertes Dokument, dass ich dann wiederum in ein Modell reingeben kann. Was ich nicht machen sollte, wäre Klarnamen und so weiter bis hin, also es gibt Menschen, die packen ihre Inkasso-Bescheide da rein oder Kontoauszüge. Davon würde ich jetzt abraten. Damit ist natürlich alles irgendwo in den USA gespeichert, datenschutztechnisch hochproblematisch. Das wird zwar irgendwann gelöscht und man hat immer die Funktion, ich kann widersprechen, dass meine Daten für Training genutzt werden. Das reduziert die Speicherdauer. Aber natürlich, dieses Datenschutzproblem wird uns weiterhin beschäftigen. Man muss so ein paar Grundprinzipien beachten, wenn man mit KI arbeitet, gerade mit Unternehmensdaten. Manchmal muss ich eben diese Kontextzuordnungen vorher herausnehmen, damit ich es nutzen kann. Okay. Dann spricht oft nichts dagegen.
Gut, okay. Mit Blick auf die Zeit, aber dennoch dieses Thema Codierung, App-Erstellung, das müssen wir jetzt nochmal kurz ansprechen, Joel. Was hat's damit auf sich?
Also ich nutze sehr viel Claude als Desktop-App. Das ist eigentlich für alle Einstiegs-User auch gut nutzbar. Das heißt, ich lade mir einmal die Claude-App auf den Rechner und wenn ich dann ein Bezahlabo habe, dann kann ich auch über Funktionen verfügen, die auf meinem Rechner arbeiten. Claude Cowork oder Claude Code. In eines dieser beiden Funktionen gebe ich jetzt einen Ordner auf meinem Rechner frei. In der Regel sollte das einer sein, der irgendwo isoliert liegt, also auf dem Desktop oder sonst irgendwo. Vielleicht nicht gerade neben dem Ordner Passwörter oder sowas, wenn ich aus Versehen da draufklicke, dann wäre das blöd.
Super, super Zusatzhinweis.
Und dann kann ich anfangen mit Claude einfach zu chatten. Und meine Idee, und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, einfach ausprobieren. Die KI fragen, ich habe folgenden Use Case. Wie kann ich das jetzt mit KI lösen? Wie könnte ich das in eine App überführen, die leicht und simpel auf meinem Handy überführbar ist? Die einzelnen Schritte sind dann immer trotzdem Iterationen. Also dieses klassische agile Arbeiten hat man hier auch. Ich habe einen Prototyp, dann schaue ich mir den an und dann sage ich ihm, ja, aber jetzt möchte ich gerne die Schriftgröße größer haben oder die Farben gefallen mir nicht oder mach's ein bisschen mehr wie die App Google Drive oder sowas. Dann passt er das alles an. Und dementsprechend tastet man sich da rein. Das Ganze nennt man Vibe-Coding. Das sehen Programmierer und so weiter nicht so gerne, weil es demokratisiert das Coding. Für jemanden wie mich, der ganz viele Ideen hat, aber null Kenntnisse im Coding-Bereich, ist das toll, einfach Dinge auszuprobieren. Wenn man etwas baut, was man zum Beispiel für Kunden nutzen möchte, dann muss man natürlich noch mal irgendwie einen Profi drüber schauen lassen. Stichwort Cybersecurity mache ich auch, dass dann sichergestellt ist, dass man mit seinem Nichtwissen oder Halbwissen, je nachdem, da nicht irgendwie in eine Falle reinläuft. Aber so für die eigene Nutzung ist es oft unproblematisch. Und das wird dann von der KI einem erklärt, wie ich das nutzen kann. Wie kriege ich jetzt das Ganze auf das Handy? Dafür gibt es Anbieter, bei denen ich dann eben meine App hosten kann. Und das mache ich in der Regel über GitHub und Vercel. Kann man auch bei der KI einfach eingeben und sagen, ich möchte das damit machen. Und dann wird einem erklärt, wie man das diese einzelnen Schritte durchgeht. Ich hatte vorher auch null Ahnung und baue mittlerweile Apps am laufenden Band.
Also Joel, wir müssen jetzt Schluss machen. Einmal, weil wir über der Zeit sind und weil ich mir jetzt die Claude Pro-Version kaufen muss, um noch bis zu meinem nächsten Coaching, was ich heute habe, noch ein bisschen zu probieren.
Ja.
Weißt du, was mich fasziniert? Du gehst natürlich mit deiner wissenschaftlichen Brille an diese Themen, so wie ich dich immer erlebe, sehr fundiert heran und bewahrst dir dennoch dieses neugierig-experimentelle, weil du bist da auch... Und das meine ich positiv egozentriert. Du willst auch für dich wissen, wie kann ich es nutzen? Und darum geht es ja am Ende für einen Großteil der Menschen, die hier zuhören. Wie kann ich KI für mich nutzbar machen, für meine Organisation, für mein Team? Wie kann ich Arbeit erleichtern? Es geht ja wirklich um Nutzbarkeit. Und das finde ich ist extrem gut hier nochmal wichtig geworden. Ich überlege gerade, was ist so mein Highlight gewesen von den letzten 35 Minuten. Also das mit Sicherheit, das jetzt der letzten Minuten, nämlich mit Claude nochmal in die Codierung zu gehen. Ich werde mit Sicherheit jetzt mal die nächsten Tage probieren, eine App zu erstellen. Also und erstmal die KI fragen, wo in meinem Arbeitsbereich, den ich ja beschreiben kann, wäre es denn sinnvoll?
Ja. Vielleicht noch ein kleiner hilfreicher Tipp zum Schluss. Ich habe aufgehört, Dinge einzutippen. Ich diktiere nur noch. Damit spart man enorm viel Zeit und es ist auch sehr viel natürlicher, gerade bei diesen Coding-Geschichten, weil ich da einfach erzählen kann, nee, das gefällt mir nicht oder ich verstehe das nicht, erklär mir das oder warum muss das so sein, gibt's dafür einen Grund oder sonst irgendwas. Und ich kann eben sehr komplexe Dinge auch erklären. Ich möchte diese App aber noch haben mit irgendeinem Button, den man da rechts unten irgendwie klicken kann. Ja, das versteht die KI, die kann das alles übersetzen. Ich sag zu meiner Frau immer, du kannst einfach ganz normal reinreden, die KI sortiert das schon. Das muss keine Bullet-Point-Liste sein, die strukturiert ist. Das kriegt eine KI hin. Das ist vielleicht noch so etwas, was hilft beim Ausprobieren, einfach reinsprechen.
Super Hinweis, auch das nochmal wieder eine Erinnerung an mich. Ich tue das, aber auch nicht konsequent genug. Und ich merke ja auch, die Systeme werden besser, die Sprachassistenten im Auto sind besser geworden als die der ersten Generation und die KI um ein Vielfaches. Joel,
Total spannend, aber der Mensch bleibt Entscheider.
Es ist Wahnsinn. Wir updaten das regelmäßig und dieser Podcast wird in 4 Wochen automatisch gelöscht, weil er dann einfach schon wieder durch Neuerungen abgelöst wird. Von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Joel, dass du da warst. Ich fand es super spannend und ich hoffe, wir werden uns noch viel über dieses Thema beschäftigen oder mit dem Thema beschäftigen und auch vor allem darüber austauschen. Danke.
Ja, vielen Dank, Armin, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.